Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Vielleicht jetzt aber mal Jimmy Liebeling mit der guten Flanke in die Mitte. Und dann steigt ein Mann da hoch. Bilal Elkanous macht das 1:0. Nochmal zurück, Jimmy Liebeling fasst sich ein Herz und knallt das Ding hier in die Maschen. Jimmy Liebeling, Traumtor. Ja, was macht der denn da? Aus 35 Metern, Jimmy Liebeling einfach mal drauf losgeschossen. Und das hat ja fast was von Skispringen. Der Ball knallt da einfach rein und senkt sich dann. Es steht 2:0, Jimmy Liebeling. Auf der anderen Seite direkt wieder Dennis Undaff mit dem Abschluss. 3:0, 79. Minute. Jetzt haben wir nochmal Chris Führig, der alleine auf Mio Backhaus zugeht. Chris Führig! 4:0 am dritten Advent.
4:0 gewinnt der VfB am späten Sonntagabend bei Werder Bremen. Und wenn sich noch jemand gefragt hat, warum es gut ist, wenn ich vorm Spiel ein schlechtes Gefühl habe, dann sind jetzt, glaube ich, alle Antworten gegeben, Philipp Meisel. Ich grüße dich.
So ist es. Und sie stehen in deutlich dick und fett rot unterstrichenen Lettern auf dem Blatt Papier.
Mit uns in der Runde natürlich unser Felix Mahler, der in Bremen war. Grüß dich.
Auswärts siegen ist schön. Kann man nicht anders ausdrücken.
Wir gucken natürlich in aller Ausführlichkeit auf dieses Spiel am Sonntagabend, denn wir finden, es hat dann doch einige Geschichten hervorgebracht, haben auch einen etwas ausführlicheren Part zum NLZ und zu den Frauen. Da sind zwei ganz große, wichtige Siege gelungen am vergangenen Wochenende. Und dann blicken wir auf das Spitzenspiel am Samstag 15:30 auf den Jahresendspurt. Der VfB empfängt die TSG Hoffenheim. Aber erst würde ich sagen, Philipp, lass mal den Felix ein bisschen erzählen. Bremen, was hast du von den Tipps mitgenommen, die er dir mitgegeben hat? Wie war es im Stadion und ab wann warst du dir sicher, dass das 3 Punkte werden?
Das Spieltagsprogramm hat die Tipps leider nicht ganz zugelassen, weil wir ja ein untypisches Programm für einen Fußballspieltag hatten. Wir sind davor noch zu Stromberg ins Kino.
Okay.
In Hauptbahnhofnähe und sind dann, weil wir große Fans sind, deswegen alle drei, mit denen ich da vor Ort war, sehr nach ans Stadion. Und ich war ja schon mal da, als noch Sommer und hell und schön war. Auch da, also das Weserstadion liegt überragend. Wir sind auch extra hingelaufen, haben uns quasi nicht nach vorne irgendwie karren lassen. Und auch da 19:30, 19 Uhr bei Flutlicht, das sah überragend aus. Auch im Stadion selber sah es cool aus. Sehr schönes Stadion, auch den Anführungszeichen Länderpunkt abgehakt, den auch erfolgreich im Vergleich zum HSV. Und deswegen insgesamt sehr runde Geschichte. Ich hatte auch Kollegen getroffen oben, war alles sehr, sehr schön.
Man merkt bei Felix richtig, wie viel Genugtuung da drin steckt nach diesem HSV-Wochenende, dass das ja gut gegangen ist.
Bremen musste sitzen.
Philipp,
ich hoffe, ich hoffe, sie werden dieses Stadion nie ändern. Nie baulich groß außen verändern. Diese Flutlichtmasten, das alles ist so ikonisch. Bitte, bitte, bitte lass das so, liebe Bremer.
Ja. Und das, was sie ändern mussten, haben sie geändert. Denn der Gästeblock ist ja neuer und genau. In den kann man sich auch sehr entspannt setzen oder stehen.
Ich habe jetzt allerdings vermisst, welche Sorte Rollo du dir reingeföhnt hast vor dem Spiel oder vor dem Kino.
Es gab leider kein Rollo, aber es gab Shawarma. Ist zumindest nah dran.
Es ist nah dran.
Gab's nach
das
dem Spiel.
Ist nah dran. Ja. Ist ein bisschen weniger. Ist nur ein halber Unterarm.
Ist okay.
Ein Teil meines Spieltags-Must-See-Programms war gar nicht möglich, denn der lustige Schuster, der hat sonntags zu.
Hätten wir die Kulinarik abgefespert und kümmern uns um Sportliche. Und da hören wir den, der am meisten Ahnung davon hat, nämlich Sebastian Hoeneß nach dem 4:0 in Bremen. Bitteschön.
Ja, es war ein schwieriges Spiel. Sorry, ich habe gerade kurz überlegt. Wir standen vorhin zusammen und viele, die jetzt seit Jahren nach Bremen gefahren sind, haben in Erinnerung, dass es hier immer schwierig wird. Und das, denke ich, hat auch das heutige Spiel gezeigt. Natürlich stehen wir jetzt hier mit dem 4:0 im Rücken. Aber wenn wir ehrlich sind, war es so, dass das Spiel gerade am Anfang offen war und dass die Bremer noch zwei wirklich gute Chancen hatten. Und trotz gefühlter Kontrolle war es gefährlich. Dann haben wir diese Phase überstanden. Ich denke, mit dem nicht gegebenen Abseitstor, das ein bisschen kurios war, wenn man die Bilder jetzt sieht, haben wir dann wirklich die Kontrolle auch gehabt, auch gegen den Ball, mit dem Ball eine Spielfreude gezeigt. Dann machen ja natürlich dann zwei sehr wichtige Tore vor der Halbzeit, die dann schon auch das Spiel oder dem Spiel eine Richtung gegeben haben. Zweite Halbzeit muss man natürlich dann noch die gelb-rote Karte nennen, die dann natürlich das Spiel ein Stück weit entschieden hat. Ja, und dann bin ich froh, dass wir nachgelegt haben, ja, dass wir auf das dritte, aufs vierte noch gegangen sind. Und so ist es natürlich aus unserer Sicht ein überragender Abend und damit auch ein super Abschluss der Woche. Und wir freuen uns jetzt auf Hoffenheim. Das ist jetzt für uns ein Topspiel, eine Mannschaft, die gerade sehr gut unterwegs ist. Wir wünschen Horst, euch, Werder, alles Gute für die nächsten Wochen.
Ja, ein zufriedener Trainer. Ein Trainer, der, wie ich rausgehört habe, Philipp, auch durchaus Genugtuung empfunden hat, vielleicht ob dessen, was da so diskutiert wurde nach den Spielen gegen Bayern und Maccabi.
Ja, das hat den ja auch selbst gezeckt. Ich meine, lass mal Maccabi außen vor, aber gegen Bayern hast du einen Meltdown erlebt in 25 Minuten, den keiner braucht, ein viel zu hohes Ergebnis. Davor hast du auch schon nicht gewonnen. Ja, 3 Niederlagen in Folge in der Liga unter Hoeneß gab es noch nie und da hat er natürlich alles dran gesetzt, dass das auch so bleibt. Und seine Mannschaft hat wieder einmal, muss man sagen, eine Reaktion gezeigt. Ja, und wir werden gleich über den ein oder anderen Protagonisten sprechen, aber ich finde, dieser Sieg von Bremen war zuallererst ein Sieg der Mannschaft, weil da keiner abgefallen ist. Alle haben ihre Aufgaben erfüllt und noch wichtiger, alle haben sich in den Dienst der Gruppe gestellt. Und das, glaube ich, ist nachher fast noch höher zu bewerten als die teilweise Sahneleistungen Einzelner, die es natürlich auch gab an diesem Sonntagabend.
Zugegeben, Anfangsphase muss man ein bisschen überstehen, Felix, aber das ist jetzt auch keine Überraschung gewesen. Wir haben ja besprochen, die Bremer aus der Derby-Niederlage haben sich was vorgenommen, wollen Wiedergutmachung bei den Fans. Da gab es die eine oder andere knifflige Szene, aber ich finde, mit jeder Minute im ersten Durchgang hat der VfB das Spiel mehr an sich gerissen.
Du kannst quasi diese Geschichte von günstiger Spielverlauf genauso nochmal wieder vorlegen, den wir schon vor kurzem mal hatten, weil die Anfangsphase gab es ein, zwei, Hochkaräter, vielleicht zu großes Wort, aber kein besseres im Kopf. Die musstest du überstehen, dann kamst du auch immer besser rein und dann lief es halt auch einfach rein. Also machst ein Tor, das dann wegen Fragezeichen abseits aberkannt wird und danach machst du das nochmal richtig. Elkanus, den haben wir übrigens auch quasi angekündigt vom Afrika Cup, macht noch sein Ding. Und dann Thema günstiger Spielverlauf, dass dann Jamie Leveling, der einen Sahnetag hatte, auch noch so einen rauspackt, wirklich einen Sonntagsschuss per Definition und per Tag auch noch. Ist alles schon sehr gut reingelaufen, plus dann natürlich rote Karte, aber wäre jetzt nicht zu weit nach vorne.
Das 1-0 ist offiziell in der 40. Minute gefallen durch Bilal Elkanus. Sprechen wir gleich drüber. Vorher habe ich hier aber auf dem Zettel stehen, Philipp Meisel möchte etwas zur Abseitslinie sagen.
Nein, ich sag besser nichts, liebe Leute. Ich sag besser nichts mehr dazu, weil das, was diese Clowns da Woche für Woche anbieten, das hat ja mit, also wie willst du das noch seriös bewerten? Wenn du nicht in der Lage bist, trotz halbautomatischer was weiß ich was und mein, das wenn ich das nicht sehe, als Mensch, der nochmal drauf guckt auf diese halbautomatische Abseitslinie, dass da oben halt Amos Pieper noch ist, unabhängig davon, ob der jetzt ein Körperteil da drin stehen hat oder nicht, das relevant ist. Ich muss es zumindest sehen. Ich kann doch nicht, wenn mir so eine Grafik gezeigt wird, das, was ich kurz davor mit eigenem Auge gesehen habe und was ich mir jederzeit heranholen kann über zig Slow-Mos und aus 15.000 Winkeln, ich kann doch nicht negieren, dass es da ist. Und deswegen, mir fällt da nichts mehr dazu ein. Das ist,
ich möchte nichts dazu sagen, aber zwei Minuten waren es immerhin. Ja. Nein, also ich sag, guck mal, ich bin ja, ich meine, Punkt eins, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das hat auch Sebastian Hoeneß hinterher gesagt, ein Glück war es nicht spielentscheidend.
Genau, so. Deswegen reden wir jetzt schon viel zu viel
darüber. Ja, aber trotzdem würde ich einfach gerne noch aus meiner Sicht einfach sagen, weil ich ja prinzipiell sage, gerade bei Abseits finde ich, bin ich ein Befürworter des Videobeweises, weil es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Das ist aber für mich keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, das ist Zirkus. Also wenn ich das dann sehe, dass dann irgendein Armkragen oder irgendwas, und da geht es ja noch um das Thema.
Die Ärmelregel und sowas, also so. Wir hatten ja alle schon beim Abseits.
Und dann
also
diskutieren wir noch
T-Shirt-Linie.
Körperteile, richtig, mit denen du Tore erzielen kannst oder nicht. Also das ist, ich bin wirklich froh, dass es am Ende nicht daran gelegen hat, aber ich muss sagen, dass mir das ein Stück weit ein bisschen zu häufig vorkommt. Wir hatten, glaube ich, so ein Tor von Leverkusen in Dortmund, im Pokal, kann ich mich dran erinnern. Ich finde, da muss eine Lösung gefunden werden, zumal es für den Zuschauer einfach mehr Fragen
als
Antworten hat.
Ja. Wenn du diese Linie ziehst, mit Pieper oder ohne, ja, dann siehst du nur einen Spieler, der sich zum Tor bewegt, also maßgeblich ein Tor erzielen oder verhindern kann, weil die anderen beiden pennen. Die sehen, die erkennen die Situation zu spät, sowohl Pieper als auch der Koulibaly. Undavs Standfuß ist fast einen halben Meter vor Pieper. Und das ist der Relevant. Da ist die Linie. Mhm. Und nicht da hinten, wo die hinlegen, sondern da ist die Linie. Und dann ist es klipp und klar, kein Abseits, aka im Zweifel für den Stürmer, lass laufen das Ding, nimm das Tor mit, freu dich über ein 5:0, freu dich über eine tolle Außenwirkung, die du erzielst, weil es heißt, in der Bundesliga fallen die Dinger wie die reife Pflaumen vom Baum und fertig ist die Kiste.
Was man mitnehmen konnte, waren zum Lacher. Ich mach mal den witzigen Dreh draus, weil selbst die Securities haben drüber gelacht. Also in der Halbzeitpause ging das Standbild im Block so rum, dann haben die Securities gesagt, komm, zeig mal das Tor, auf einem, natürlich erstmal das Leverling-Tor und danach auch die Abseitssituation. Selbst die Securities haben mit uns gelacht. Also ja. Und zum du Glück kannst, am Ende ja echt nicht entscheidend.
Du kannst, weißt, mir tun ja diese armen Leute leid, diese Leute wie der Feuerherd, ja, die jahrelang Colinas Erben gepodcastet haben, die Schiedsrichterei mit unfassbarem Herzblut betreiben und jetzt halt als eine Art Feigenblatt, guck mal, wir nehmen einen, der hat ein bisschen Kredibilität und kann reden, dann packen wir es dahin als Pressesprecher für die Schiedsrichterei. Der tut mir leid, der Kerl. Was, der muss jede Woche Dinge erklären, wo 80 Millionen Menschen das Gegenteil sehen im Fernsehen und kriegen das auch vorbereitet, aufbereitet, aus dem Winkel, aus der Perspektive. Und dieser arme Kerl steht da und will der ganzen Nation einen vom Pferd erzählen. Meine Güte, lasst doch einfach bleiben, Leute. Lasst einfach bleiben. Stellt auf null, anstatt weiterhin an Dingen herumzudoktern. Stellt auf null, rollt das ganze Feld nochmal von vorne auf. Und am besten ohne diesen ganzen Wahrquatsch. Und dann können wir wieder drüber reden.
Und wir rollen jetzt das Feld von hinten auf, und zwar sportlich, und gehen die Tore durch. Denn über die ist es wert zu reden, weil ich finde, jedes auf seine Art eine kleine Geschichte beinhaltet. Philipp, du und ich glaube, wir dürfen sagen, wir haben den freien Montag in der Therme verbracht und haben dabei unter anderem über das erste Tor gesprochen. Und du hast vor allem das Kopfballspiel von Bilal Elkanus hervorgehoben. Über die Flanke und über Jamie Leveling reden wir gleich noch, keine Sorge. Aber dieser Kopfball und diese Kopfballtechnik zeigt eigentlich, was dieser Junge drauf hat.
Du siehst halt daran Qualität. Also erstmal überhaupt sich diese Position zu erschleichen. Der schafft es, dass 8 oder 9 Bremer Defensivspieler alles mögliche im Auge haben, nur ihn nicht. Ja, der hat um sich rum einen Radius von 3-4 Meter, da ist niemand. Ja, das macht es natürlich einfacher. Nichtsdestotrotz siehst du genau in der Situation Qualität. Einmal Laufweg, Position, Timing, Absprung. Der ist an seinem höchsten Punkt, als der Ball seine Stirn verlässt von seiner Sprungbewegung. Und dann, und das ist das Wichtigste, der hat die ganze Zeit die Augen offen. Und daran siehst du wirkliche Qualität, weil jeder zweite Stürmer, auch die Guten, die richtig Guten, Augen zu und durch, ja, Augen zu und durch, entweder fällt er von meiner Stirnplatte in die Kiste oder eben nicht, der lässt die Augen offen, der sieht ganz genau, wie sich Backhaus bewegt, der weiß ganz genau, ich muss gegen die Laufrichtung und ich brauche gar keinen großen Druck entwickeln, ich muss ihn einfach nur abtropfen lassen. Dann fällt er mir schön da hinten, wie so eine reife Pflaume, von der ich es gerade hatte, in dieses lange Eck, hinten runter, ein absolutes Tor, das jedes Mal, wenn man es sich anguckt, in der Slow-Mo besser wird. Jedes Mal, wenn du die Slow-Mo nochmal anguckst, wird das Tor besser, weil du genau siehst, dass alles, wirklich jede Art von Bewegung, alles, was der macht, ist 100% gewollt und genau mit der richtigen Perfektion ausgeführt, damit dieses Tor so fallen kann, wie es gefallen ist.
Und das als Nichtstürmer. Also das war schon, wo du gerade so von Abtropfen sprichst, war eine andere Flanke, die kam auch von Leveling, glaube ich, damals, aber mit ein bisschen mehr Speed, aber unter von Madrid.
Das war ähnliches auch
nur Schädel,
genau.
Hinhalten, ja. Diesmal war weniger Kraft
drauf, fairerweise. Vom Technikaspekt her ähnliches Tor, ja.
Und dahin köpfen, von wo der Ball herkommt, habe ich auch mal gelernt. Ja.
Nee. Du hast sofort gesehen, das Ding geht rein. Als der den Kopfball bekommen hat, wusstest du im Block, das Ding segelt rein da hinten.
Wann hast du gewusst, dass 3 Minuten später das Ding von Jamie Leveling reinsegelt, Felix? Ich habe das Video gesehen aus dem Stadion, ja, stark. Ja.
3 Minuten nachdem das Tor gefallen ist, habe ich erst realisiert, was hier gerade passiert ist. Also nimmt er sich das Ding damit, ich habe es vorhin aufgeschrieben, also aufgerundet 122 km/h. Natürlich das schnellste des Spieltags, wahrscheinlich auch oben dabei in Sachen Gesamtsaison. Das, glaube ich, ist mit eins der unwahrscheinlichsten Tore dieser Saison bisher. 1,6% Torwahrscheinlichkeit sind es, glaube ich, aber Daten kommen ja später. Das war brillant und hat einfach da so das Gefühl gehabt, okay, heute ziehen wir es. Wenn so ein Ding reinsegelt, und ich möchte auch direkt mal den Backhaus so ein bisschen rausnehmen, beziehungsweise für die Szene vielleicht nicht, er sieht da immer doof aus, aber im Gesamtkontext rausnehmen, weil ohne den wäre es wahrscheinlich 0-6 ausgegangen, deswegen kann mal so ein Ding passieren, es kommt mit Speed, der flattert, das ist eklig, deswegen so im Gesamtkontext will ich jetzt nicht den Backhaus dafür schuldig machen, sondern eher davon sprechen, wie grandios diese Rakete von Leveling war.
Und wie gewollt, weil wenn du die Zeitlupe dir anschaust, dieser Ball hat keinen Spin, also der dreht sich nicht, der fällt wie ein Stein. Und genau das wollte Jamie Leveling an der Stelle, ne?
Tatsächlich ist es so, also wenn du professionell Fußball spielst, dann bist du in der Lage, einen Ball entsprechend so zu spielen, dass er eben gewisse Effekte daraus entstehen. Also einmal das Ähnliche ist beim Tennis oder Tischtennis. Wenn du willst, dass ein Ball ganz am Ende seiner Steigkurve plötzlich abfällt, dann gibst du ihm Topspin. Ja, wenn du willst, dass er Schnitt bekommt und im Idealfall von dem Abnehmer gut verwertet werden kann, dann gibst du ihm einen Backspin bei einer Flanke. Ja, und wenn du es perfekt erwischt, und das kommt sehr, sehr selten vor, und auch das sieht man in der Slow-Mo sehr gut, der Ball rotiert nicht. Der rotiert nicht in seiner horizontalen und er rotiert nicht in seiner vertikalen. Sondern er fliegt einfach nur bolzgerade und hat dann diesen, er hat nicht nur einen Falleffekt, er hat auch einen Anstieg drin. Ja. Und das sieht so aus, fast als wäre er abgefälscht, was er natürlich nicht ist. Nee. Und das macht es für Torhüter extrem schwierig, weswegen Backhaus so aussieht, wie er aussieht. Ja, der hat ihn quasi zwischen die Ohren kassiert. Ja, aber glaubt mir eins, wenn so ein Ding auf euch zurast mit 122 Sachen, dann ja, also da ist Fastbruch besser, du wirst getroffen, kriegst ihn mitten auf die 12, weil dann, ja gut, immerhin war er irgendwie dran, das tut dann so 2-3 Tage lang weh und du siehst die Naht in der Mitte von der Stirn runterlaufen vom Ball, ja, aber das ist, da kannst du dem Torhüter, in dem Fall kannst du ihm ein paar Vorwürfe machen an dem Wochenende oder an dem Spiel, Backhaus, aber bei dem Schuss würde ich ihn rausnehmen.
Vor allem, bis du realisiert hast, dass so ein Schuss kommt. Also von da ziehst du normalerweise nicht ab. Er hat Platz bekommen, sie hat den Platz genommen, aber das war ja...
Ich fand es ja interessant, dass er selbst nachher zugibt, dass er daran explizit gearbeitet hat die letzten Wochen. Ja? Mhm. Vor ein paar Wochen haben wir hier eine Folge, wo ich euch erzähle, von wegen mir tut's fast schon weh, ihn dabei zu beobachten, wie er sein Mojo sucht. Weil am Anfang der Saison hat er die ganze Truppe getragen, dann hatte er ein spürbar und sichtbares Loch, wo er trotzdem weiterhin seine Workrate oben gehalten hat. Der ist ja, deswegen spielt er ja auch immer, weil er immer alles auf den Platz legt, was er hat. Aber es hat halt nicht gefruchtet, es hat nicht funktioniert. Und plötzlich seit 3, 4, 5 Spielen, ja, ungefähr knappe 3 Wochen, läuft's. Und zwar so richtig. Und das siehst du auch an seinen Daten, die uns Felix nachher gleich präsentieren wird. Ja.
Was ich noch schöner fand, oder fast noch schöner als das Tor von Leveling, war die Reaktion der VfB-Bank.
Ja. Der Jubel war schön.
Der Jubel war super. Wie Führig, wie Stenzel, wie alle, also wie die sich gefreut haben für dieses erste Saisontor in der Bundesliga von Jamie Leveling. Wahnsinn. Und da siehst du.
Oder Wagnermann, der sich an den Kopf fasst und einfach nicht fassen kann, was er da gerade gesehen hat.
Dieses Zidane-Meme.
Ja. Das war Kanuss, aber ja.
Das zeigt einfach, wie diese Mannschaft zusammen atmet und wie diese Mannschaft zusammen denkt und wie sie sich füreinander freuen. Und dann hat es der VfB eben auch durch dieses Tor geschafft, und das hat man sicher, Felix, auch im Stadion gemerkt, den Bremern den Zahn zu ziehen. Ja, mit dem sondern gleich das zweite vor der Pause, das war schon so ein Stimmungskiller für die. Ne?
Ja, als geplagter VfB-Fan, bin ich ganz ehrlich, habe ich das dritte gebraucht, um mich 100% sicher zu fühlen, weil die brauchen nur einen Eckball, einen Freistoß, und es wird nochmal heiß. Auch können wir, glaube ich, drauf zu sprechen kommen, in Überzahl ab der 56. glaube ich. Also auch das, ab da soll es eigentlich mental schon durch sein als Fan und sagen, jo, Unterzahl auch noch. Aber wie gesagt, das 3-0 habe ich gebraucht, haben sie ja auch bekommen dann durch Dennis Undav.
Das Reißbrett-Tor. Einwurf, Leveling, Under.
Ja, das war schon sehr einfach.
Ja, das darf dir nicht passieren. Also jetzt nochmal ein Perspektivwechsel auf Bremen. Also wenn das darf dir nicht passieren. Du darfst in der Bundesliga solche Tore nicht bekommen. Das geht eigentlich nicht. Ja? Dass sich noch nicht bis an die Weser rumgesprochen hat, dass Ramon Hendricks ziemlich weit einwerfen kann. Ja, gut. Ja. Und Player to watch verkackt für Bremen, sogar Wara, der steht viel zu hoch, der denkt, da kommt ein kurzer Einwurf, auf den man vor ihm rückt sogar noch auf, macht hinter sich Platz und dann gibt's ein Laufduell, Leveling gegen Stark, das ist ungefähr wie Roadrunner gegen, was weiß ich wen, ja, gegen eine Schildkröte, so, also du siehst ja wirklich, wie der den Meter für Meter abnimmt, ja, obwohl die beide von der gleichen Position quasi loslaufen, siehst du, wie der Leveling den einfach komplett überläuft und hat dann, und das ist wiederum groß, und auch da zeigt sich Mannschaft, ja, hat dann A, die Qualität, B, das Auge und C, das Zutrauen. Okay, ich gehe jetzt nicht bis an die Grundlinie und oder aufs Tor zu, gehe auf den Abschluss mit meinem schwachen linken Fuß, sondern ich lege ihn rüber und da wird schon einer da sein und dem schiebe ich das Ding schön hin und dann ab die Luzi. Und das ist großartig. Schönes Tor. Arg viel schöner kann man es nicht erzielen, zumal von Dennis Undav, der ein Rentnerspiel hingelegt hat, wie ich fand, der phasenweise rumstand einfach, ja. Der sich wund lag, hätte Mehmet Scholl gesagt. Und dann plötzlich aber explodiert ist, und zwar genau in den richtigen Momenten. Ich weiß nicht, ob du seine Laufleistung nachher uns gleich mitgemacht hast von Dennis Undav, aber für mich vorm Fernseher war es gefühlt so, der ist einfach nur immer die 15, 20, 30 40 Meter gelaufen, die wirklich wichtig waren, Rest stand da einfach.
Wie ich im Schulsport, ehrlich gesagt.
Ja. So war das auch. Völkerball.
Das macht aber die Laufleistung, die ich gleich mitbringe, umso beeindruckender tatsächlich.
Sehr gut, da sind wir gespannt. Sagen da natürlich der Chronistenpflicht halber noch, dass es auch schön war für Chris Führich, nochmal ein Tor gemacht zu haben. 90+7, auch da alles ausgenutzt und auch da so ein bisschen das zurückgeholt. Wir hatten das ja in der vergangenen Woche nach dem Maccabi-Spiel so ein bisschen diese Töne von Unda, von Nübel, so dieses, wir müssen das Spiel jetzt mal killen, wir müssen das jetzt... Ja. Der VfB hat gezeigt, dass das kann, dass er einen Hauch von FC Bayern so in sich trägt und nochmal einen und nochmal einen zu machen.
Die sind dran geblieben. Tomasch hat noch eine Großchance gehabt, die er dann quasi noch näher aufs Tor gelegt bekommt als Undorf davor beim Treffer. Es hätte auch 0-5 ausgehen können. Das war auch so ein Gedanke, den ich dann hatte. Jetzt haben sie quasi alle Bayern-Tore wieder aufgeholt. Auch fürs Torverhältnis eine schöne Geschichte, da eben dran zu bleiben und nicht mit 0-2 heimzufahren, sondern mit 0-4. Deswegen schöne Geschichte auch für Führich. Der geht dann eben bis runter und macht sein Ding. Herrlich.
Nie wurden sie so häufig angeteased. Jetzt sind sie da, die Zahlen von Felix.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Bitte schön, Herr Mahler, übernehmen Sie.
Ungewohnt ist hier wieder das Handy mit der Google-Notiz oder hier ist es diesmal Word in der Hand zu halten.
Hallo, die zahlen allerdings für uns, ja. Du kannst dich ständig hier Unternehmen nennen und nachher zahlen die keine Werbung mehr uns. Hey, Menschenskinder, Felix.
Noch nicht. Steilpass für die. Das ist...
Schöne Grüße an der Stelle.
Der Ball liegt jetzt auf deren Seite, so auf die ich hier vorlege. Nee, also wie immer die typischen Bundesliga-Werte. Expected Goals 0,69 zu 2,1. Der zweitniedrigste Wert der VfB-Gegner bisher. Schüsse aufs Tor 5 zu 12. Das ist der höchste Wert vom VfB bisher in dieser Bundesliga-Spielzeit. Großchancen gibt Fortmob trotzdem nur 0 zu 1. Also die VfB-Tore, ich meine, gerade Leverding ist das beste Beispiel, vielleicht nicht die Großchancen schlechthin. Ballbesitz 41-59%. VfB immer hoch dabei. Pässe auch da 376 bei Bremen. 606 beim VfB. Passquote, es war Bremen gar nicht mal so schlecht, 80%, der VfB bei 87%, hat die zweithöchsten Wert an Ecken gespielt, der VfB, 9 Stück, Bremen nur eine, was der geteilt niedrigste Wert ist. Laufdistanz, haben wir vorhin angesprochen, Bremen bei 114,65 Kilometer, was echt wenig ist. Wie gesagt, auch da musst du immer fairerweise sagen, die hatten dann ja ab der 56. halt Unterzahl, 59. habe ich aufgeschrieben, und der VfB, trotz vielleicht Dennis Undaff, bei 122,31 Kilometer, was ein Top-5-Wert ist beim VfB in dieser Saison. Und wie gesagt, das ist auch der niedrigste Wert unter allen VfB-Gegnern. Wie gesagt, rote Karte musst du fairerweise mit einberechnen. Sprints 139 bei Bremen, 171 beim VfB. Auch das ist der dritthöchste Wert. Also auch das nochmal sind dran geblieben, haben weiter gebissen. Drittniedrigster Wert bei Werder Bremen für die VfB-Gegner insgesamt. Gewonnene Zweikämpfe 70-87. Auch das zweitniedrigste Wert der Gegner. Also Bremen war einfach ab irgendeinem Zeitpunkt spätestens nicht mehr so richtig auf dem Platz. Begangene Fouls 11-7. Und der schnellste Spieler an diesem Spieltag war Joscha Wagnermann, 35,4 Kilometer pro Stunde, also nicht nur vom VfB-Spiel, sondern gesamten Spieltag.
Darf ich ganz kurz reingrätschen an der Stelle? Ist mir auch ein Spieler, der mir zu wenig oder zu generell immer zu schlecht wegkommt, finde ich bei vielen. Aber die Woche von Joscha Wagnermann war gut. Die Einwechslung, das Tor in der Nachspielzeit am Donnerstag in der Europa League und auch die Leistung jetzt. Ja, ich finde, er ist in Form. Ich mag ihn und mich freut es, dass er gerade auch so performt.
Denkt euch einfach die Telefonhörergeste hier gerade in diese Aufnahme rein.
Ja.
So, zwei, drei Geschichten zum Spiel haben wir noch, aber kurz und knackig. Eine zu Bremen, nämlich zu Karim Koulibaly, war schon der jüngste Torschütze für Bremen, 18 Jahre alt. Und Eigentorschütze auch in der Historie von Werder Bremen. Und auch der historisch jüngste Platzverweis im Werder-Dress, der sammelt die Dinger.
Ja. Auch da könnte ich nochmal eine schöne Litanei an die Schiedsrichterei loswerden. Weil wenn ich aus diesen zwei Situationen eine gelb-rote Karte mache, dann habe ich irgendwo Fingerspitzengefühl maximal mit dem Fernglas aus dem Wohnzimmer irgendwo am Horizont beobachtet. Weil das ist...
Ja, die zweite muss er geben, finde ich. Die erste war Humbug. Ja,
die erste
das
war
ist
halt
einfach Humbug, Mann. Wenn der, das ist doch bei dem Kerl. Du siehst dem ja an, dass der da rumläuft, teilweise wie so ein verscheuchtes Reh. Der orientiert sich noch, der ist so jung. Der macht eigentlich ein Riesenspiel immer, wenn er spielt. Und der macht es auch nicht mutwillig. Der lässt doch den Ball einfach nur fallen. Wenn er ihn ins Spielfeld wirklich geschmissen hätte, nach vorne, irgendwas, der lässt den Ball einfach nur aus seiner Hand fallen. Daraus eine Absicht abzuleiten, das Spiel bewusst unterbrechen zu wollen, dadurch, dass ein zweites Spielgerät auf... Hör mir auf, Kerl.
Ehrlich. Und dann halt auch noch bitter, dass es halt ja auch noch nach Vorteil passiert. Kriegst Gelb-Rot nach Vorteil.
Das ist vollkommener Quatsch. Also Hartmann hin und her, der hat ja schon ein paar VfB-Spiele gepfiffen und die meisten davon richtig gut. Ja, aber das war nicht sein Sonntag. Und dann kommt die Linienzieherei noch oben drauf. Ja.
Jetzt kann ich den Übergang mitnehmen. Es war sein Sonntag. Jetzt kommen wir zu den Jamie Leveling-Statistiken.
Ja.
Sonntagsschuss 1,6% Torwahrscheinlichkeit, vorhin schon gesagt. Und es war mit seinem 26. Torschuss in der laufenden Saison sein erster Treffer. Er war zuvor der erfolgloseste Schütze, was diese Menge an Torschüssen angeht, ohne eben Torerfolg. 121,6 Kilometer pro Stunde das Ding schnell gewesen. Und zum ersten Mal hat er in der Bundesliga in einem Spiel 3 Tore direkt mit beteiligt gewesen. 2 Vorlagen und ein Tor. Auch ein erstes Mal gab es für Dennis Undav, der hat noch nie in einem Bundesligaspiel so viele Torschüsse abgegeben wie in Bremen, 10 Stück. Und insgesamt hat noch kein anderer Spieler in dieser Saison bisher 10 Torschüsse in einer Partie abgegeben, Dennis Undav jetzt schon.
Vielen Dank, Herr Mahler. Vielleicht ganz kurz abschließend, wenn man sich ein bisschen die Bundesliga-Tabelle anschaut, man erkennt die Top 7, würde ich jetzt einfach mal mutig sagen, oder Felix?
Ja, du hast ja schon ein Loch von 6 Punkten. Auf den VfB sind es 7, auf Gegner Hoffenheim sind es 8. Also da ja, bildet sich schon so ein kleiner Graben ab der Top 7.
Deswegen ist das Spiel am Wochenende auch so wichtig, weil da kannst du zeigen, dass eine Mannschaft da oben nicht reingehört.
Darüber sprechen wir gleich, meine Damen und Herren. Vorher gehen wir in eine kurze Werbung. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Also der VfL, Borussia Mönchengladbach, die haben hier eine Verlängerung gespielt in der ersten Runde. Und jetzt sieht es aber danach aus, als wenn es keine gibt. 3-4. Und es ist Yannick Spalt mit einem Distanzschusstor. Ansatzlos ins Glück für den VfB. Und jetzt ist Schluss hier in Gladbach. Ein wirklich spektakuläres Pokalspiel geht zu Ende. 4-3 gewinnt der VfB Stuttgart und hat die Möglichkeit, nach 2022 den DFB-Pokal der Junioren wieder nach Stuttgart zu holen.
U19, das U steht für Spektakel, Philipp Meisel. 4-3
im Spektakel.
4-3. Was ein Kick. Ich habe mir das tatsächlich, ich hatte das Glück, Wochenenddienst zu haben und viel vor YouTube zu verbringen. 4-3 bei der Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale des DFB-Pokals, Einzug ins Halbfinale und richtig schöne Tore. Gerade das letzte, was wir gehört haben, das Entscheidende zum 4-3 kurz vor Schluss. Yannick Spalt einfach mal drauf das Ding und flach unten rein. Diese Mannschaft hat puren Willen bewiesen und sich belohnt für die gute Leistung.
Das war die Reinkarnation von Tobias Rathgeb.
Ja, ja!
Das Spiel. Also vom Trainer. Ja, wenn man weiß, wie Tobi früher selbst Fußball gespielt hat.
Richtig.
Und welche Qualitäten er in seine Mannschaften eingebracht hat, in denen er gespielt hat. Dann hast du das da gesehen, über die komplette Distanz. Ja, hast du gesehen, dass da eine Mannschaft ist, die für ihren Trainer im Zweifel nackt durchs Feuer laufen würde. Ist egal. Ja. Und wenn er das denn möchte, vielleicht auch noch ganz andere Dinge, ja, aber du hast einfach eine Unit gesehen, die bis zuletzt daran glaubt und das Ding hier ist erst vorbei, wenn wir es gezogen haben, so quasi, ja, und so hat Tobi früher auch Fußball gespielt, also das ist unbestritten so und ich freue mich sehr für die Einheit als Ganzes, also für die ganze, eigentlich steht es für das komplette NLZ, weil die Jungs bewiesen haben, dass sie Charakter haben. Und das ist ja das, was man heute in der oberflächlichen Betrachtung von so NLZ-Generationen, den meisten dieser Generation abspricht. Weil sie sagen, ja, diese Systemlinge, die da im NLZ Jahrgang für Jahrgang hochgezogen werden und dann, aber nachher kommt nichts bei rum, weil keiner hat Ecken, keiner hat Kanten, keiner hat Charakter. Alle werden dann irgendwo durchs Raster durchgejagt und verschwinden im Oberliga-Nirvana, um sich noch ihr Studium zu finanzieren oder was auch immer. Und dieser Mannschaft kannst du alles attestieren, aber nicht Charakterlosigkeit. Und nur so gewinnst du solche Spiele. Die haben es gezeigt. Und jetzt sind es nur noch ganz, ganz wenige Schritte, bis du wieder mal eine Schale oder in dem Fall einen Pott hochhalten kannst.
Ja, unter anderem Wolfsburg und Bochum, meine ich, sind auch mit dem Halbfinale. Ein Viertelfinale muss noch gespielt werden, Köln gegen Frankfurt. Und dann wird das ganze Ding ausgelost. Und dann ist es auch da nur ein Schritt bis nach Potsdam, wo glaube ich
ja, die spielen im Kalli, meine ich, im Kalli-Knecht-Stadion, ne? Von Babelsberg 03. Da wird in den letzten Jahren wurde da immer das Finale ausgetragen. Zuvor war es in Berlin selbst im Stadion am Mauerpark. Ja, ja, ist jetzt gefährliches Halbwissen, wenn überhaupt, aber auf jeden Fall.
Ab in die Kommentare.
So. Danke, Felix. Du denkst immer an die jungen Leute, ich vergesse es immer. Ab in die Kommentare.
Man merkt auch, wie er so Dinge ja auch gelernt hat, wie abbinden, schnell. Wenn wir merken, wir kommen hier nicht weiter, ja, dann direkt.
Manchmal sehe ich in seinen Augen wie so als Maulmeißel. Ja? Aber der traut sich nicht auszusprechen, aber er versucht es dann irgendwie anders zu regeln. Ja?
Dann können wir euch im NLZ-Part noch sagen, wenn wir schon bei der U19 sind, dass sowohl für die U19 als auch für die U17 die Hauptrundengruppen eingeteilt wurden vom DFB. Da sind ganz spannende Spiele dabei. Ne?
Das ist so.
Und das geht dann aber alles im neuen Jahr weiter. Noch in diesem, im alten Jahr unterwegs ist der VfB 2, die U21. Auch da durfte ich das Spiel zumindest im Stream begleiten. Bittere, knappe 0-1 Heimniederlage im Nebel von Groß Asbach gegen Hansa Rostock und ein Nico Willig, den ich selten so sauer erlebt habe nach dem Spiel, unmittelbar bei den Kollegen von Magenta im Interview. Wie gesagt, er ist maßlos enttäuscht, weil er die Schläfrigkeit vor allem moniert hat. Also es stand 0-0 zur Pause, das war ein ausgeglichenes Spiel. Eigentlich war es auch sowas wie ein 0-0-Spiel.
Ja, du musst, das ist das, was ihn so geärgert hat, dass für das, was an Einsatz reingelegt wurde, zu wenig unterm Strich stand. Ist doch klar, dass du da mindestens einen Punkt mitnehmen willst, wenn du so eine Leistung auf den Platz bringst und dann verbaselst du es einfach, weil du im entscheidenden Moment Nase bohrst, keine Ahnung, aber halt nicht da bist einfach. Ja,
ja,
und das ist, wir wissen alle, wer den Spruch vom immer online sein geprägt hat. Das war Nico selbst und das in dem Fall, da war es 52K-Modem bloß noch unterwegs. Ja, da ist einfach, da hat es halt nicht gereicht und dann gehst du gegen eine Spitzenmannschaft, die Hansa Rostock ist, müssen wir auch nicht drum herum reden, gehst du halt dann da ohne Punkte nach Hause.
Ja, schade. Und dieses Tor auch so Kategorie Kacktor.
Natürlich, das kommt alles doch dazu. Ja. Das ist die Sahne auf der Kirsche. So.
Ja.
Nee, die Kirsche auf das.
Ich glaube, Marc von Bommel hat gesagt, die Sahne auf den Keks.
Ja.
Aber ja, ich bin
nicht sicher. Via Punto Clio Cup, hat er auch gesagt. Aber
ja, schade, wie gesagt, aber wir wissen auch, wir kennen ja auch Nico Willig. Das wird schnell abgehandelt worden sein. Da wird der Blick nach vorne gerichtet. Das war ärgerlich. So in Kombination auch mit diesem späten Ausgleich in Essen, dass du aus diesen zwei Spielen, wo du echt ordentlich unterwegs warst, nur einen Punkt rausholst, ist natürlich ein bisschen zu wenig. Das hat er dann auch durchblicken lassen. Aber es gibt noch eine Chance für die U21. In diesem Kalenderjahr, nämlich am kommenden Samstag. Und die Aufgabe ist nicht weniger anspruchsvoll. Samstag 14 Uhr VfL Osnabrück. Boah. Und diese Mannschaft ist gerade voll unterwegs und nagt sich so richtig vor an die Aufstiegsplätze. Also das wird nochmal ein richtiger Hammer vor Weihnachten. Findet der VfB das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück, ist die Frage.
Das weiß ich nicht. Was ich weiß, dass Bremer Brücke eine richtige Hausnummer ist zu spielen. Das hat auch der VfB 1 schon festgestellt, zu den zähligen Zeiten von Tim Walter und so weiter. Ja.
Ich weiß noch, da haben sie mir einmal meinen Geburtstag versaut. Mit dem 1-0 dort, was sie verloren
haben. Ja, er fand sein Glück nicht in Osnabrück.
Und Rückspiel war,
auch nicht im Zug,
so
der Christian.
Rückspiel war, glaube ich, so ein schönes Corona-0-0.
0-0, ja.
Also das ist einfach amtlich dort, weil da einfach eine ganze Region ihre Mannschaft für 90 Minuten lang, komme was da wolle, nach vorne peitscht. Und andererseits, da haben wir auch die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, das sind genau die Atmosphären oder die Gemengelagen, in denen die Mannschaft von Nico Willig normalerweise dann auch ihre besten Leistungen abzurufen weiß. Also abwarten, ich würde mal nicht im Vorfeld hier die Flinte ins Korn werfen, ehrlich gesagt.
Atmosphäre ist das richtige Stichwort, denn am vergangenen Sonntag fand ich, auch da, ich saß vor YouTube, vielleicht, ich wiederhole mich gerade, aber ich konnte halt leider nicht, weil ich Redaktionsdienst hatte, aber auch da kam die Atmosphäre vom PSV richtig schön rüber. Beim Spitzenspiel der VfB-Frauen, die durch das 2-0 gegen den SC Sand die Herbstmeisterschaft feiern, zu der wir sehr herzlich gratulieren.
Das ist richtig. Ich habe es vor Ort gesehen, ich war dort tatsächlich und habe zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen. Ja. Die eine extrem dominant vom VfB, die andere ist so ein bisschen Maccabi Haifa-Vibes da gehabt. Ja. Führung 2-0, sicher eigentlich, ja, könnte man ein bisschen weniger machen, ich weiß nicht. Ich habe es Heiko Gerber im Nachgang nicht gesprochen, aber ich weiß nicht, wie es er gesehen hat, aber da sind natürlich noch die ein oder zwei oder drei Hebel in der Gangschaltung nach oben wären da schon noch möglich gewesen, glaube ich.
Lass uns doch mal hören, wie es Heiko Gerber gesehen hat, denn wir haben einen O-Ton von ihm, dem Trainer der VfB-Frauen, und hören danach noch Jana Bäuschlein, die Kapitänin, die das 1-0 erzielt hat am vergangenen Sonntag. Bitteschön.
das wollten wir erreichen. Wir wollten heute den Step machen auf Platz 1 und Sand besiegen. Und das ist uns auch gelungen. Ich denke, insgesamt auch verdient. Auch wenn man sagen muss, dann zweite Halbzeit war Sand die etwas aktivere Mannschaft, die bessere Mannschaft. Ohne jetzt zu sagen, wir haben viele große Torchancen gehabt. Aber ich denke, da war unsere Entlastung zu gering. Aber es fühlt sich einfach jetzt mal gut an. Und jetzt haben wir auch gesagt, jetzt sind wir das zweite Mal Erster. Und jetzt lassen wir uns das nicht nächste Woche gleich wieder nehmen, weil das auch eine schwere Aufgabe wird. Jetzt wollen wir oben bleiben. Ist es normal, dass wenn man 2-0 zurückliegt, der Gegner 2-0 zurück, oder wir 2-0 führen und der Gegner 2-0 zurückliegt, dass die mehr Druck machen und dass wir automatisch vom Kopf her vielleicht sagen, oh, jetzt verteidigen wir erstmal das 2-2. Da müssen wir drüber reden, dass wir da mehr Entlastung brauchen, dass wir da mehr Ruhe im Ballbesitz brauchen. Und da haben wir wirklich sehr viele Ballgewinne gehabt und dann gleich den Ball wieder hergeschenkt. Das war dann echt nicht gut. Und auch die Konter war dann auch nicht so, dass wir die dann halt gut ausgespielt haben, weil die Räume waren da. Aber wie gesagt, ich Kompliment meiner Mannschaft, wie sie sich gegen das Anrennen von Sand dann auch zur Wehr gesetzt haben, wie sie gefightet haben und auch im Endeffekt nicht so viel zugelassen haben, bis auf den Lattenschuss, glaube ich.
Ich glaube, so wünscht man sich immer. Am Ende des Tages ein frühes Tor, ein 2-0, ist überragend. Ich glaube, es gab sogar eine Chance von Fabian Dongos, Niki Biller, ich weiß nicht, ob es ein Abseitstor war oder nicht. Wir waren auf jeden Fall in der ersten Halbzeit richtig gut am Drücker und haben da echt ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten schon das Ziel, dass wir eventuell die langen Bälle hinten in den Raum nutzen können, wenn Sand dann eben Spiele machen muss mit der 2-0-Führung im Rücken. Am Ende des Tages haben wir es aber nicht gut genug ausgespielt. Das ist so ein bisschen das einzige Negative, was man uns heute angreifen kann, dass wir in der zweiten Halbzeit die Bälle nicht lange genug gehalten haben oder dann, wenn wir die Chance hatten durchzuspielen, es eben nicht konsequent genug durchgespielt haben. Alles in allem war es uns klar, dass es heute auch ein Kampfspiel werden kann. Da ging es ja nicht darum, schön zu gewinnen. Und ich bin einfach nur froh, dass wir am Ende die 2-0-Führung übers Ziel gewuppt haben. Und ja, ich hatte am Ende noch eine große Chance. Da habe ich mir gedacht, einfach mal drauf, weil ich wusste, es ist letzte Minute. Also entweder geht in den Himmel oder irgendwo rein und am Ende war er im Himmel. Auch wir schauen von Spiel zu Spiel. Genießen es heute trotzdem, weil wir uns einfach das auch verdient haben in einer guten Hinrunde, wo wir am Anfang ein bisschen im Stocken waren, aber jetzt am Ende wirklich gut ins Rollen gekommen sind. Und deswegen nehmen wir heute die Herbstmeisterschaft sehr gerne mit, aber ab morgen voller Fokus wieder auf Bayern.
Ja, man merkt bei Heiko Gerber und bei Jana Beuschlein so, ja, Herbstmeisterschaft, freuen wir uns, danke, aber direkt weitermachen. Denn auch für die VfB-Frauen steht noch ein Spiel an. Sonntag 14 Uhr auswärts bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München.
Übrigens ein ganz klares Zeichen für Spitzenmannschaften. Genau das. Ja? Weitermachen. Nicht aufhören, hungrig bleiben. Das sind die Dinge, die es dann wirklich auf Top-Ebene entscheiden. Und die Mannschaft zeigt das. Weswegen sie auch gegen Sand trotz einer schwächeren zweiten Halbzeit am Ende überhaupt keine Probleme hatte. Das war ein souveränes Ding. Ja.
Und auch die Fans haben ein Zeichen gesetzt. Also laut DFB-Website, die sogar Artikel dazu veröffentlicht hat, 1450 Zuschauer wurden da gezählt.
1450?
Ja. Ich habe bei dir gelesen, dass es bis zu 2000 waren. Bei euch irgendwo in dem Bereich alles brutal stark, finde ich, für zweite Frauen-Bundesliga.
Ich hätte deutlich mehr geschätzt vor Ort. Ja, habe dann auch so diese Zahl, ich habe den Text ja dann für Christian so mitgeschrieben, da von unterwegs, dann so roundabout 2000 könnte das schon gewesen sein. Ja.
Irgendwo in
ich
der
weiß
Sphäre.
Aber auch, dass das PSV-Gelände so bei 1600 eigentlich einen Sicherheitsstopp drin hat, also nicht mehr Leute rein dürfen, obwohl es ginge, logischerweise, aber aufgrund der Vorkehrungen, die dort herrschen, anwesendes Sicherheitspersonal, Fluchtwege, Toilettensituation, all diese Dinge, machen sie bei 1600 eigentlich Einlassstopp. Es hat sich als mehr angefühlt, deswegen habe ich auch diese Zahl so gewählt. Und,
lieber so als andersrum.
So ist es und auch da nochmal, weil da auch schon mächtig Werbung dafür gemacht wurde, am Spiel selbst oder beim Spiel selbst, mache ich es jetzt auch nochmal, 21. oder 22. oder 20. oder 21. März, einer dieser drei Tage wird das Spiel stattfinden gegen den ersten FSV Mainz 05 und zwar in dem wunderbaren Neckarstadion. Also kauft euch Karten für dieses Spiel. Die Damen haben es verdient und der VfB will eine Rekordkulisse hinstellen, will den Rekord von Union Berlin in der zweiten Frauenbundesliga knacken. Der liegt bei 20.149 Zahlenden für ein Frauenfußballspiel. Das kriegen wir doch hin zusammen, oder? Das Ding.
Wir packen Union. Erinnert sich
doch jemand? Sehr schön. Konsequenz, Union macht plötzlich, lassen wir das.
Dann würde ich sagen, richten wir den Blick nach vorne und schauen auf das Jahresabschlussspiel des VfB Stuttgart in der Bundesliga. Klassische Zeit, Samstag 15.30 Uhr. Die TSG Hoffenheim macht ihre Aufwartung in Bad Cannstatt und ich würde sagen, bevor wir über dieses Spiel reden, hören wir mal, wie Sebastian Hoeneß den Gegner einschätzt, denn er hat sich auch noch am Rande des Spiels in Bremen zu dieser Partie geäußert. Bitteschön.
Du musst eine absolute Topleistung bringen aktuell gegen Hoffenheim. Ich glaube, sie sind in sehr vielen athletischen Daten Nummer 1 in der Bundesliga, spielen sehr, sehr intensiven Fußball, natürlich auch großes Selbstvertrauen gerade in den Reihen. Offensivstärke der Mannschaft ist enorm. Wenn man auch sieht, wen sie noch einwechseln, dann sieht man da schon auch die Kaderstärke, die in der Mannschaft steckt. Das ist gerade mit das Beste der Liga und deswegen freuen wir uns auf das letzte Spiel des Jahres mit einem Topspiel zu Hause und versuchen natürlich dort wieder an den Hoffenheimern vorbeizuziehen.
Ja, also auch Sebastian Hoeneß, voller Respekt, hat gerade auch schon ein paar Daten durchblicken lassen. Felix hat die aber nicht alles weggenommen. machen wir gleich noch.
Wir verstehen uns.
Ich muss erstmal dem Herrn Meise kurz einen reingrätschen, einen kleinen. Und ich erinnere mich an die Folge vor der Saison. Da hast du, meine ich, die TSG Hoffenheim als einen Abstiegskandidaten deklariert. Kann das sein?
Das ist vollkommen korrekt, ja.
Was ist da passiert?
Ne, da ist also zum einen hier Hoffenheimer Erfolg präsentiert von dilloking.de. Das ist, wenn was Christian Ilzer da hinstellt mit seinem Trainerteam, ist natürlich stark. Ja, und wenn er dafür Sexspielzeug braucht, aber das ist auf jeden Fall guter Fußball. Ja, der, und das ist immer, finde ich, wichtig, der unprätentiös ist, weil er das, was er sehen möchte, also er, der Trainer, hat er angepasst an das, was er zur Verfügung hat an Spielern. Oftmals passiert es andersrum. Herzliche Grüße an Herrn Wagner nach Augsburg an dieser Stelle. Der hat nämlich das andere versucht und es ging kapital schief. Ja. Ilzer hat das nicht gemacht und dafür kriegt er jetzt gerade die Ernte eingefahren. Und er hat eine Mannschaft, die hängt auch damit zusammen, dass André Kramaric nicht mehr der André Kramaric von vor 5 Jahren ist. Aber deswegen ist er nicht mehr der alles diktierende Spieler auf dem Platz, sondern nur noch einer von vielen. Und das genau macht die Mannschaft gerade aus. Da ragt keiner heraus. Das heißt, auch keiner muss die Mannschaft tragen. Und auch keiner kann als Schutzschild hingestellt werden vor die anderen, wenn die es nicht bringen. Das führt dazu, dass sich neue Hierarchien bilden. Dadurch entsteht ein Mannschaftsgefüge und eine Geschlossenheit. Das bringen die gerade auf den Platz. Dazu haben sie schon 1-2 Jungs, wo du siehst, die sind noch lange nicht fertig mit ihrer Entwicklung. Da geht noch was. Und das führt in Konsequenz zu dem Umstand, dass sie da oben stehen, völlig zu Recht. Und natürlich dazu, dass meine Einschätzung von vor der Saison komplett in die Hosen gegangen ist. Und die wird auch nicht mehr kommen. Also die fallen nicht mehr runter dahin, wo ich sie mal gesehen habe.
Ich möchte ganz kurz nur sagen, bevor Beschwerdemails aus dem Kraichgau kommen, wenn Philipp Meisel so über jemanden redet, dann tut er das mit allerhöchstem Respekt.
Ja,
so. Es ist wirklich so, weil wie gesagt, Christian Ilzer, er hat auch dann so seine Methoden. Aber Felix, er hat es irgendwie geschafft, ich glaube, Philipp hatte da wirklich schon ein paar gute Gedanken dazu, aber er hat es irgendwie geschafft von einem Trainer, den, glaube ich, viele im Kicktipp als erste Trainerentlassung im August noch drin hatten, die Wandlung zu schaffen, dass er gerade ein Spitzenteam trainiert, weil anders kann man es nicht sagen, denn der Fußball, den die TSG Hoffenheim spielt, ist ein sehr, sehr schöner.
Ja, die machen da, ich brauche jetzt meine Unsympathie nicht irgendwie zurückhalten, die machen da leider einen guten Job. Die machen da vieles richtig, auch in Sachen Abwarten. Wir haben ja Ilze angesprochen, da gab es schon lange Gerüchte, ist da schon wieder quasi das Kapitel vorbei, neuer Trainer. Sie haben festgehalten, jetzt ernten sie das. Was sie auch ernten, sind diese ganzen Leihgeschichten, die überragend laufen, ab zu Elversberg, die fast in die erste Liga schießen, zurückkommen und genauso weitermachen. Sehr viele junge Spieler, ist immer noch ein Riesenkader, auch gerade im Sturm, die so viele Leute da. Da hast du dann im Zweifel immer einen, der funktioniert, so ganz doof gesagt, bei der Menge. Deswegen hätte ich nicht so ganz gedacht. Ich hatte es ja, glaube ich, irgendwo auf die 9, 10, 8 irgendwo da oben getippt, also in Nähe, aber nicht so nah, wie sie gerade sind. Deswegen, das wird ein richtig hartes Brett am Samstag. Das wird, glaube ich, eine schwere Geschichte. Sehen wir auch statistisch nachher. Hoffenheim ist wirklich extrem, extrem gut dabei.
Und dennoch müssen wir es nicht zu hoch hängen. Sie haben beispielsweise vor ein paar Wochen sehr verdient und fast sang- und klanglos 2-0 in Dortmund verloren, wo der VfB immerhin einen Punkt geholt hat. Also wenn man ihnen Qualität entgegenstellt und die ausspielt, dann ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt von, weiß ich nicht, Arsenal sprechen, sondern, nee. Aber sie spielen gut, aber sie sind packbar.
Sie sind ja auch nur ein Punkt vom VfB, das sind ja von Punkte her vergleichbare Saisons, aber eben in dem Vergleich von was man von Hoffenheim erwartet, machen sie schon sehr viel besser als gedacht.
Ja, ich hoffe, es kommt sowas raus. Also so ein Spiel, das seinen Vorkehrungen gerecht wird sozusagen, ist ja oft so, dass genau das Gegenteil passiert, wenn man denkt, oh, Spiel zwei Mannschaften, viele Tore, Offensivdrang, dies, das, alles zu erwarten. Und dann kommt nachher ein schnödes 0-0 raus, wo du denkst, so, schon in der Halbzeit ist mir hier der große Zeh eingeschlafen, weil es einfach, ja, immer dröge ist. Ja. Ich glaube allerdings auch, dass eher das Gegenteil passiert, weil beide Mannschaften absolut im Lauf sind. Ich glaube, Hoffenheim jetzt 4 Ligasiege in Folge im Rücken oder 5 sogar. Also die haben mächtig breite Brust. Der VfB kennt ihr alle. Wenn nicht gerade die Bayern beim letzten Spiel vor Weihnachten hier vorbeikommen, dann sind das meistens Spiele, wo sie nochmal richtig einen raushauen, die Jungs. Ja, ja. Auch weil sie wissen, dass sie das irgendwo auch ihren Anhängern schuldig sind, die immer zahlreich kommen und die immer weniger eins hinter ihnen stehen. Insofern ist, ja, würde ich auch eher Tendenz, torreiches Spiel rausgehen, aber noch sind wir nicht bei unseren Tipps, die übrigens am Wochenende ein gewisser Herr Meisel positiv gestaltet hat.
Nein, sag bloß.
Ah, guck an.
Sag bloß. Sonst kehrt das immer unter den Teppich.
Ich wollte nur noch mal sagen, nicht, dass es irgendwie unter den Tisch fällt hier, dass einer hier richtig lag.
Wir waren trotzdem noch zu harmlos. Du bei 2-3, ich bei 1-2. Wir waren trotzdem noch zu harmlos.
Wir waren zu harmlos. Ich hätte nie gedacht, dass so ein klares 4-0 da rauskommt. Auch weil ich dachte, die Bremer müssen doch jetzt eine Reaktion zeigen. Da muss doch jetzt was kommen.
Ja,
du
verlierst
das Nordderby, du bist heimstark.
Ja. Ja. Diese Tipps von euch funktionieren nur, wenn ich ein scheiß Gefühl habe vorher. Also macht euch mal nichts vor.
Wir haben ein beschissenes Gefühl vor Samstag.
Gucken wir mal. ich habe mich tatsächlich auch gefragt, weil wie gesagt, kommt es auch selten vor, dass Sebastian Hoeneß schon eine Woche vorher so viel über den nächsten Gegner spricht. Beiden Mannschaften spielen wirklich guten Fußball. Ob es dann am Ende auch wirklich so gut wird, werden wir sehen. Wir drei verbringen ja heute den ganzen Tag in der Redaktion und wie ihr schon mitbekommen habt, trellere ich den ganzen Tag Weihnachtshits.
Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, do they know it's Spitzenspiel at all?
But can they do it on a cold, rainy December Saturday in Stuttgart?
Bevor wir zum Silvesterstadel abwandern, werden wir lieber seriös und sprechen über Dart mit Felix. Bitteschön.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Herr Mahler, und Sie haben angedeutet, es werden viele Einsen zu hören sein, ne? Ist das so?
Das ist richtig so. Die kommen in den ganz großen Bundesliga-Statistiken, die wir hier immer parat haben. Der klassische Vergleich, zuerst der VfB genannt, danach die TSG. Tore, Platz 6 der VfB, geteilt Platz 3 Hoffenheim. 25 Tore beim VfB, 29 bei Hoffenheim. Torschüsse ist ein Unterschied. Platz 2 beim VfB, Platz 7 bei Hoffenheim. Gegentore relativ gleich auf und beide gut dabei. Platz 12 beim VfB und Platz 14 bei Hoffenheim. Nur Passquote Platz 3 gegen Platz 12. Das ist ein großer Unterschied. 86,1 zu 82,2%. Ballbesitz der VfB auch vorne. Platz 3 gegen Platz 7. 56% im Schnitt gegen 51% im Schnitt. Gesamtgewonnene Zweikämpfe Platz 5 gegen Platz 9. Kopfballduelle Platz 9 gegen Platz 4. Flanken aus dem Spiel auch Top-Duell. Platz 2 gegen Platz 4. Beide schlagen die gerne. Karten teilen sich einen Platz. Beide quasi kartengleich auf Platz 8. Und jetzt kommt eine Einsen. Jetzt steht sogar hier als Notiz und jetzt geht's los. Faust am Gegner. Der VfB auf Platz 12, Hoffenheim auf Platz 1. Laufdistanz Platz 11 gegen Platz 1. Sprints Platz 10 gegen Platz 1. Intensive Läufe Platz 11 gegen Platz 1. Also viermal die 1 für Hoffenheim. Und beispielsweise bei den Faust am Gegner auch individuell. Alle Top 3 Foulgeber, quasi, wie man es so nennen kann, sind Hoffenheimer. Das heißt, wieder 13 Kategorien, viermal pro VfB, sechsmal pro TSG und dreimal ausgeglichen. Gesamtmarktwert ist der VfB immer noch ein bisschen höher. Platz 6 gegen Platz 9. Tabelle, wie vorhin angesprochen, Platz 6 gegen Platz 5, 25 zu 26 Punkte. Und auch das haben wir angesprochen, diese Lücke. Beide überwintern auf jeden Fall in der Top 7. Heimtabelle Platz 4 gegen Auswärtstabelle Platz 3. Auch das ist ein großes Duell. Und um da den nächsten Seitenhieb mitzugeben, nicht unerwartet bei Hoffenheim, dass sie gerade auswärts stark sind. 15 Heimspiele gab es bisher gegen die Hoffenheimer. 7-mal gewann der VfB, 5-mal unentschieden, 3-mal nur die Hoffenheimer. Also grundsätzlich eine gute Bilanz. Allerdings unter Sebastian Hoeneß noch kein Heimspiel gegen Hoffenheim gewonnen. 1-1, 2-3, 1-1. Eine der wenigen, wenn nicht so fast die einzige Pleite in dieser Vizemeistersaison zu Hause. Und auch auswärts ein 1-1. Und diese eine 3-0-Sieg, der großartige auf Samstagabend. Aber trotzdem ist die Bilanz ein Sieg bisher in 5 Spielen quasi vom Ex-Trainer gegen seinen alten Verein. Die Form der letzten Wochen spricht für Hoffenheim. Von den letzten 8 Bundesliga-Partien hat die Elf von Ilzer 6 gewonnen. Nur eben in Dortmund dann dieses eine Spiel verloren. Aber der VfB jetzt ja auch seine kleinen Durchhänger von einem Sieg in 5 Partien wieder eindrucksvoll beendet. Und es stehen sich Nationaltorhüter gegenüber, auch schon mal klar. Baumann und Nübel und wie immer noch ein paar Ex-Spieler. Triacha ist sogar, muss man mit nennen, ist U19, Hoffenheim 2 gewesen. Und natürlich Anschluss Stiller und den nehme ich als Steilvorlage für ein paar Statistiken zu ihm. Er war im Schnitt pro 90 Minuten 92 Mal am Ball in dieser Bundesliga-Saison bisher und hat insgesamt auf alle Spiele runtergerechnet eine Passquote von 90% angekommenen Pässen, was völlig absurd ist. Und natürlich auch.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Risikobälle der spielt.
Ja. Naja, ja, das ist ja nicht nach links und rechts. Und Sebastian Hoeneß ist natürlich auch nochmal Ex-Charakter quasi, Hoffenheim-Trainer von August 2020 bis Juni 2022 gewesen. Auch da schon 1,4 Punkte im Schnitt geholt. Beim VfB seit April 2023 dabei 1,85 Punkte im Schnitt bis heute. Und auch das ist eine schöne Bilanz für ihn. Insgesamt aufsummiert aus der Hoffenheim-Zeit und VfB-Zeit hat er jetzt mit diesen 3 Punkten in Bremen 250 Punkte geholt als Bundesliga-Trainer. Und der letzte noch Ex-Spieler beim VfB, Ozan Kabak, der jetzt, glaube ich, auch getroffen hat gegen HSV, der auch langsam wieder reinkommt und vielleicht ja auch spielt.
Eine Hoeneß-Statistik noch erreicht, glaube ich, zum Jahreswechsel oder kurz danach die 1000 Tage Stuttgart.
Ja.
Also 1000 Tage VfB-Trainer zu sein, das haben nicht allzu viele geschafft in den letzten Jahrzehnten.
Und doch wenige mit 1,9 aufgerundet Punkte im Schnitt. Also, ja.
Boah, da war sehr, sehr viel dabei, Felix. Vielen Dank. Das war echt, also wenn sich noch jemand fragt, warum die TSG Hoffenheim da oben steht, ja, dann weiß man spätestens jetzt.
Vier Platz 1 ja. Sind verrückt. Also ich mache das ja jede Woche aufs Neue und jede Woche scroll ich dann runter und suche den gegnerischen Verein und jedes Mal sehe ich oben, okay, irgendwann muss ich es nennen. Irgendwann kommt Hoffenheim, viermal die 1. Die sind da geblieben, Woche für Woche.
Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf ein paar Spieler, die möglicherweise auch dafür sorgen, dass der Gegner so dasteht, wie er dasteht. Aber vorher müssen wir ein sogenanntes Jingle abspielen.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Soll ich direkt mal starten? Weil ich nehme so ein bisschen die einen sagen alternative Tipps. Ich sage manchmal Captain Obvious. Ich habe übrigens, als Keke Top in Bremen eingewechselt wurde, habe ich WhatsApp-Nachrichten bekommen.
Nicht
aber,
von mir.
Ist aber folgenlos geblieben, ja. Aber wenn das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber ich habe einen Spieler, der tatsächlich es weiß, wie man dem VfB wehtut. Und der, ich glaube, da muss ich nicht zu viel verraten, sich regelrecht darin suhlt, wenn er dem VfB wehtun kann. Das ist Grischa Prümmel. Das ist
halt
ein Blauer. Ja, das ist ein Spieler, der... Wir wissen es nicht, aber manchmal sehe ich ihn und denke mir so tief im Innern, wäre er auch gerne mal beim VfB aufgelaufen oder als würde er es dem Stadion Cannstatt jedes Mal so richtig zeigen wollen, so guck mal, was ihr hier verpasst habt für einen Typen, ist er da besonders aufgeputscht. Also gerade gegen den VfB, ich weiß noch, er hat einmal, gerade bei diesem 2:3, bei dieser Heimniederlage, hat er ein Tor geschossen und ist wie, also fast schon unter Drogen auf die Cannstatter Kurve und gegen die Gegengerade und hat da rumgepöbelt, für mich auch ein bisschen drüber an der Stelle. Aber er ist so ein richtiger Aggressive Leader, spricht auch, Felix, für diese Foul-Daten, die du angesprochen hast. Der geht,
die sind intensiv, die gesamte Truppe ist intensiv.
So, und das ist ein Spieler, der wird wieder am Samstag um 15.30 Uhr völlig aufgeputscht gegen den VfB auflaufen, weil er irgendein Ding mit dem VfB hat und das will er immer irgendwie allen zeigen. Und ich glaube und hoffe und bin mir sicher, dass Sebastian Hoeneß und der VfB als Team darauf gewappnet sind, was da kommt und dass da einer kommt, der drüber ist und den man vielleicht auch mal, wie soll ich sagen, vielleicht immer ein schönes Plätzchen-Rezept ins Ohr flüstern sollte, damit möglicherweise auch da eine gelbe Karte mal...
Hat er eigentlich den Namen gesagt?
Prümmel.
Ah, okay. Ich habe abgeschaltet nach Drogen, dann war ich raus. Aber wenn du ihm mal sagen möchtest, was du direkt von ihm hältst, gehst du einfach mal sonntags, wenn Hoffenheim einen freien Tag hat, hoch an die Kaiserlinde beim TSV RSK Esslingen, da spielt sein Bruder noch, ist auch sein Heimatverein und wenn er kann, schaut er dazu, kannst ihn mal in den Arm nehmen an der Seitenlinie und sagen, du Grischa, ich habe da ein paar Takte mit dir zu reden. Mal gucken, wie er reagiert.
Ja, weil es ist auch so, er ist ja auch Esslinger. So, ich bin ja auch aus dem Kreis Esslingen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, das ist einer, wenn ich ihn sehe, der gefällt mir als Spieler. Ich mag den als Typ.
Natürlich,
der
würde auch dem VfB gut tun. Ja,
absolut. Also. Und, aber ne, man nimmt einfach wahr, es gab so Spiele auch schon früher in der Geschichte, die immer, wenn es gegen den VfB ging, nochmal 50% drauflegen. Er ist so einer, darauf solltest du vorbereitet sein, aber dann kriegst du ihn, glaube ich, auch in den Griff.
Mein Spieler, den man im Blick behalten sollte, den habe ich zum ersten Mal gesehen an einem kalten, grauen November-Samstag-Vormittag auf dem Einser, damals für Hoffenheim U19 im Einsatz gegen VfB U19. Und da war er noch nicht der er heute ist. Aber man hat schon gesehen, das ist ein Spieler, der, wenn ihm jetzt niemand seine Entwicklung unterbindet, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren höchstwahrscheinlich oben anklopft. Er hat sogar weiter geschafft. Er klopft nicht nur an, sondern er tritt die Tür mit beiden Füßen ein, ja, mit dem Karatesprung wie einst Eric Cantona. Fisnik Aslani, was ich am meisten an ihm mag, ist die Vielseitigkeit. Der ist wuchtig, kann aber auch ganz geschmeidig durch zwei Verteidiger durchschlüpfen. Der kann mit dem Kopf treffen, der kann mit rechts treffen, mit links treffen, im Zweifel mit irgendeinem Körperteil. Und er hat dieses Marek Mintalige, der hat dieses, der erkennt Räume, bevor sie alle anderen sehen, bevor sie auch sich auftun und weiß dadurch, okay, wenn ich jetzt da reinlaufe, dann muss das und das und das passieren. Und wenn mein Kollege mich irgendwie anspielen kann, dann bin ich auch in der Lage, hier aus der Box eine Bude zu machen. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, da ist er noch nicht ganz groß. Touches out of the box, also alles, was außerhalb des Strafraums passiert, da kann er noch zulegen, sowohl was Torabschlüsse angeht, aber auch was Einbindung in Kombinationsspiel und so weiter angeht. Nimmt er mir, für mich persönlich, kann mich auch täuschen, nimmt er sich ein paar Pausen zu viel. Nichtsdestotrotz, Fisnik Aslani ist ein Spieler, auf den musst du aufpassen am Wochenende, weil sonst hängt er dir zwei Stück rein und nachher weißt du gar nicht, wie dir geschehen ist, weil du hast es nicht bemerkt, sondern er hat sich einfach so Marek Mintal-mäßig dahingeschlichen, wo es wirklich wehtut und plötzlich die Dinge gemacht.
Ich hab ein paar Spiele gesehen mit der kosovarischen Nationalmannschaft. Da siehst du den 60 Minuten nicht, in Schweden zum Beispiel. Und dann ist er da und haut das Ding rein und ist Matchwinner. Und die gewinnen das Ding 1-0. Marek Mintal ist ein sehr geiler Vergleich, weil der war auch so. Der wieselte sich immer so ran und dann war er plötzlich da.
Genau. Ne?
Mal gucken, wie lange noch
und dann, wenn du Marek Mintal bemerkt hast, da war es schon zu spät. Ja. Weil da ist er einfach an dir vorbeigerannt und dann, ja.
Da ist halt die Frage, wie lange er noch da ist bei Hoffenheim. Ja, das ist so das einzige Thema, so der zu frühe Wechsel. Ich habe einen, der gewechselt ist, in den Übergang, nämlich von Basel, kam im Sommer für 8 Millionen. Defensives Mittelfeld, 21 Jahre alt, bisher 100% Startelfquote, 96% Spielminuten. Und der ist mir auch aufgefallen, weil er eben von der Bundesliga hervorgehoben wurde in den Statistiken und dann im Vergleich zu Stiller, den ich vorhin schon genannt habe, mit 90% Passquote. Denn auch Leon Abdullahu, der Junge, ist mit 90% Passquote am Starten ist es auch bisher. Bisschen weniger als Stiller, aber auch 71 Mal im Schnitt pro Minuten am Ball, was auch ein hoher Wert ist. In allen 14 Spielen in der Startelf. Wie gesagt, als 21-Jähriger, der aus der Schweiz kam, ist sofort da vor der Abwehr. Wichtiger Mann für Hoffenheim. Und ich möchte noch einen Shoutout geben an Basumana Touré. Den fand ich noch spannender, aber auch der ist wie bei uns El Canous eben im Afrika-Cup. Aber Abdullahu nicht weniger spannend.
Und damit hat Felix Mahler direkt den Übergang geschaffen zum Kader. Wir haben es erwähnt, Bilal El-Kanous schon bei Marokko unterwegs. Dafür Lorenz Assignon wieder spielberechtigt, theoretisch nach seiner Rotsperre. Und ansonsten, Philipp, tut sich personell nicht so viel.
Nicht allzu viel. Was es zum Afrika-Cup zu sagen gibt, findet ihr bei uns auf YouTube. Wir haben euch da ein schönes Video gemacht. Und ansonsten gilt, wie immer an dieser Stelle in unserer Sendung, nach dem Jingle ist vor dem Jingle. Und jetzt gibt's bitte Tipps, meine Damen und Herren.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ich habe schon getippt. In einem Anflug von Größenwahn ungefähr Sonntagmittag, so nachdem ich bei den Frauen war, kurz nach Hause kam, habe ich reingeguckt, um sicher zu gehen, ob ich Bremen getippt habe und nicht vergessen habe. Und dann habe ich gleich Hoffenheim mitgetippt. 2-0 VfB. Danke. Dankt mir später. Geht zum Bookie eures Vertrauens. So geht's aus.
Selber Torabstand und ich bin gerade, weil ich immer heißer wurde aufs Spiel, auf beiden Seiten ein Tor hoch, als zuerst ein 3-1 stehen, jetzt will ich ein 4-2.
Ohlala, der Herr Mahler möchte sich absetzen. Aha, der geht hier mal die Avantgarde-Themen an. Sehr schön. Ich bin gespannt,
du hast drin, da. Ne? Was, ja. Ich habe kein so gutes Gefühl.
Herzliche Grüße an den 46C.
Also doch ein 4-0.
Ja. Mach 2-2. Mit
nicht machen vor Weihnachten.
Besten Wünschen. Ja, muss so die Spiele vor Weihnachten. Ihr habt ja gesagt, wenn gerade nicht die Bayern kommen, wir hatten auch so ein ganz schnödes 0-1 mal gegen St. Pauli und so.
Ja, das tat weh.
Nach dem Weihnachtssingen und so.
Das Jahr davor
so,
war schön, das 3-1 gegen Augsburg. Ich komme auf den Zaun und sowas. Aber das ja,
wie
St.
immer,
Pauli war eklig.
Verbunden mit den Wünschen, dass ich daneben liege. Also ich glaube, es werden viele Tore fallen. Ich glaube, das wird
deswegen so getroffen, das Spiel, weil er kurz davor noch bei Andrea Berg mit einem Glühwein im Anschlag im Stadion saß und Weihnachtslieder gelauscht hat.
Was
und dann kommt
Jahr
so ein
nicht gibt.
Nein, das hat
Guckt,
dieser Termin
das
nicht geklappt.
Heute nerve ich euch mit den Weihnachtsliedern hier in der Redaktion, ja. Also von daher, Aber ich freue mich ja langsam drauf, ne? Gut, wir hoffen natürlich, dass ihr vor allem mit euren Tipps besser liegt als wir, aber das zeigt die Historie ja schon. Wie immer, kicktipp.de/meinVfB, da findet ihr alle aktuellen Resultate und den Stand der Dinge, den posten wir auch regelmäßig. Und dazu könnt ihr uns natürlich überall folgen. Philipp hat es angesprochen, wir haben euch ein Video auf unserem YouTube-Kanal zum Afrika-Cup rausgehauen. Da findet ihr alle Infos. Aber auch auf allen anderen Socials sind wir unterwegs. @meinVfB, seid da dabei, bewertet uns, schreibt uns, das freut uns wirklich immer. Und ja, werden euch, das können wir glaube ich an der Stelle auch schon verraten, weil wir ja jetzt dann langsam in die Pause gehen mit diesem Podcast, auf unseren Kanälen auch weiterhin informieren, gerade auch über die Tage wird es immer mal wieder, ich glaube, auch etwas zum Schmunzeln geben.
So sieht's aus, wir haben ein bisschen Videomaterial für euch schon abgedreht. Es gibt zum einen eine Beschreibung aus drei Perspektiven dieses epischen Pokalwochenendes von Berlin. Es gibt jede Menge Ranke die VfB-Legenden oder Legenden-Themen-Clips. Wir haben euch, wie gesagt, ein bisschen was vorbereitet. Gehen jetzt in die ganz kurze Winterpause, sind ab dem 7. Januar wieder für euch da. Und bis dahin, lasst uns einfach wissen, wie sehr ihr uns vermisst. Ja, und packt das in alle möglichen Kommentarspalten, die ihr nur findet. Dann freuen wir uns und wünschen jetzt schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch zusammen.
Liebe Leute, es ist uns ein Fest. Felix, hat auch wieder Spaß gemacht mit dir.
War sehr schön. Gerade nach dem Bremen-Spiel mit so einem Hoffenheim-Spiel vor der Kappe, vor der Brust. Ja, der Jahresabschluss könnte schön werden.
Alle drei zusammen.
Liebe Leute, habt schöne Weihnachten, genießt die Tage, habt euch lieb und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann, ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.